Vielleicht nur als Nachtrag ein Wort. Ich habe letztes Jahr im Sommer bei einer relativ großen Gemeinde eine Freizeit gemacht. Wir haben das fünfte Buch Mose durchgemacht, das ganze Thema der Erziehung. Und ich habe aber dann im Laufe der Zeit bei sehr vielen persönlichen Gesprächen gemerkt, die Gemeinde hat totale Probleme mit diesem Thema des Kopftuches. Gell? Und wir haben dann ein bisschen was eingebaut. Und was ich sagen möchte, in der Gemeinde war es so, wie es häufig der Fall ist, dass die Christen kontrovers in die Haare liegen wegen diesem Thema und dann streiten. Und ich habe gedacht, ihr lieben Geschwister, darf ich das so sagen, genau in dem Thema, wo es um Ordnung geht, streitet ihr. Also genau, was die Symbolik sagen möchte, gell? Symbol hin oder her, genau was hinter dem Symbol steht, das beherzigt es nicht und streitet es. Eigentlich Wahnsinn, gell? Also das möchte ich euch irgendwie mitgeben. Wenn da Kontroversen sind unter euch, also streiten ist das Allerletzte. Das Allerletzte. Und ich möchte nicht der Auslöser dafür sein. Darum habe ich das jetzt gesagt. Euer Gemeindegründungsteam, ich war mit dem EBS in Korrespondenz, die haben den ersten Korinther gewählt, das Zeugnis, den Missionsabend von der Mia und eine Einheit über das Bibelstudium. Und das wird jetzt folgen. Am Sonntagmorgen mache ich dann den Hauptabschnitt, den letzten Hauptabschnitt, Hoffnung, Tod und Auferstehung, sicher für jeden passend, auch wenn Außenstehende kommen, ist für jeden mit Sicherheit was dabei. Gut, jetzt ist das, weiß ich nicht, gar so ausgereifter Vortrag, aber doch von mir oft zu diesem Thema gesprochen, einfach Dinge, die mir am Herzen liegen zu diesem Thema. Die Überschrift quasi heißt Bibelstudium. Da oben ist an die Wand geworfen ein Zitat von Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich finde das irgendwie gewichtig, was der sagt. Gell? Gerade in unserer Zeit, wo jeder studieren muss, und ich bin nicht gegen Studieren, auch nicht gegen eine Ausbildung, aber meine Kinder gibt es, dem Herrn sei Dank, jemand, der studiert. Eine gründliche Kenntnis der Bibel, sagt er, ist mehr wert als ein Universitätsstudium. Und ich denke, er hat recht. Und mit meiner Bekehrung 1991-92, ich habe das Glück gehabt, Menschen zu treffen, die die Bibel wirklich studiert haben, die ja hochbegabt sind oder waren in diesem Bereich und die das einfach getan haben. Und zwar nicht die Bibel studieren, damit ich mehr weiß, damit ich besser reden kann, damit ich alles gescheiter weiß, sondern die Bibel zu studieren, um das, was ich weiß, praktisch zu leben. Und ich denke, es gibt nicht, verzeiht die direkte Ansage, es gibt für meinem Verständnis nicht die zwei Lager, die quasi die Lehre hochhalten und die anderen sagen, das ist mehr Praxis. Von meinem Verständnis gibt es nur eins, dass Lehre und Praxis, das muss ineinander verschmelzen und eins sein. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, ist immer Gefahr in Verzug. Immer. Wenn ich lehre und die Dinge nicht tue, das ist die größte Katastrophe schlechthin. Da hat man einen Wasserkopf und ist kein Mensch, kein schöner Mensch Gottes. Man ist verunstaltet. Der Jesus sagt, liebe Geschwister, ich bin durchwegs das, was ich sage. Das, was ich sage und was ich tue, ist ident eins. Also in diesem Sinne Bibelstudium. Sonst kann man es vergessen. Wenn ich aber nur lebe, ohne gründliche Grundlagen zu haben, ist es genauso fatal. Einfach nur drauf loszuleben, zu tun, zu machen, zu tun, zu machen, ohne Grundlagen, wie das der Meister sich ausgedacht hat, ist wahrscheinlich genauso schädlich. Also von dem her gibt es für mich nur eins. Ein gründliches Bibelstudium, das in eine lebenspraxisnahe Umsetzung mündet. Das ist, gehört irgendwie zusammen. Das darf man nicht auseinander tun, für meine Begriffe. Das ist immer wieder in der Kirchengeschichte. Ich kann es gar nicht mehr hören. Die einen sagen mehr die Auserwählung, die Souveränität Gottes, das andere der Mensch. Wenn ich die Bibel lese, der macht das immer zusammen. Und immer, wo ich irgendwo in ein Extrem auseinandergehe, gibt es eine Katastrophe. Ich habe gepflanzt, der Paulus hat gossen, Gott hat das Wachstum gegeben. Entschuldigung, wer ist jetzt wichtig? Wer ist wichtig? Der pflanzt. Nein, das ist nicht wichtig, weil dann wird es kein Wachstum geben. Braucht man gar nicht mehr pflanzen, dann wird es auch kein Wachstum geben. Es ist immer in der Schrift bei diesen Themen eine Zusammenschau. Und die gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Wenn man das beherzigen würde, das wäre irgendwie schön. Bibelstudium. Der Vers, der mich geprägt hat von meiner Jugend an, von diesen Menschen, von denen ich erzählt habe, war Apostelgeschichte 17. Das ist in mir tief gegangen. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Paulus verkündigt an verschiedenen Städten, Beroa, Beröa, Thessalonik. Und es heißt, diese aber, 17,11, waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Das ist tief in mein Herz eingegangen. In Gottes Augen ist es edel, Dinge zu überprüfen, eine eigene Meinung zu haben, sich selbst Gedanken zu machen. Wir waren jetzt vor der Situation Gemeindegründung neu in Golling seit Herbst und ich habe das toll gefunden. Und auch von uns, von Harleiner Seite, ich bin so das Bindeglied zur Begleitung, aber von der Harleiner Seite wichtig, die dürfen eigenständig sein. Die dürfen auch selbst nachdenken, die müssen nicht alles so machen wie wir. Und sie haben sich zum Ziel gesetzt, wir werden nachdenken, wie sehen wir das mit Brot und Wein? Wie sehen wir das mit Gemeindezucht? Wie sehen wir das mit Taufe? Wie sehen wir das mit Mann und Frau? Wie gut? Es ist doch fatal, meine Geschwister sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist ein gutes Argument, gell? Haben wir immer schon so gemacht. Die Nächsten sagen, ja, das hat der Papa so gesagt. Finde ich auch ein ziemlich schwaches Argument, ihr jungen Menschen. Es ist ein schwaches Argument. Es ist zwar schön, der Guding hat sich sogar so bekehrt, because my mother told me so, hat er gesagt. Aber irgendwann, wenn ich erwachsen reif werde, habe ich eigene Überzeugungen. Wie schön ist, dass ich zuerst an Papa glaube und hoffentlich glaube ich dem Papa. Aber dann reife ich und kriege eigene Überzeugung. Und überprüft es. Ich habe eigene Überzeugung. Es ist edel in Gottes Augen. Sie haben täglich überprüft, ob das sie wirklich so verhalten hat, wie der große Paulus gepredigt hat. Ich denke, dass für eure Gemeindesituation, entschuldigt es mir, ich hoffe, ich bin euch noch nicht so freimütig, ihr könnt es mir dann eben morgen raushauen. Oder auch heute Nachmittag schon. Ich glaube, für die Situation, soweit ich das beurteilen kann, man kommt doch aus unterschiedlichen Hintergründen. Und ich denke, da ist nur mehr wichtig, wird dann so, weil es von dort her so kommt, oder wird dann so, weil es Gemeinde auch so tut, oder wird dann so, weil es der Bund oder irgendwer so tut, ist doch völlig egal. Wird dann so, weil wir gemeinsam von da Überzeugungen haben. Das ist der Grund. Und das wird euch Erfolg geben, sonst wird es schwierig werden. Ist meine Überzeugung. Von dem finde ich das jetzt auch eine relativ wichtige Sache für euch. Seit meiner Bekehrung 1991 war mein Ziel, immer ein biblisches Buch zu studieren. Das hat mir gestern gefallen von Martin, wie er das lebt oder gewohnt ist. Ein biblisches Buch. Stell dir vor, du bist in Korinth, du bist als Heidenchrist nicht gezwungen worden. Es ist gleich mal ziemlich befreiend, das ganze Alte Testament auswendig zu können. Du hast da nicht 1000 Lehrbriefe gehabt, Entschuldigung, es sind 66 Bücher, weniger Alten Testament, bleiben aber weniger über. Nein, du hast die überlieferte Lehre gehabt, das Evangelium. Das, was von Jesus überliefert wurde. Und dann haben sie angefangen zum Aufschreiben, gell? Aber die waren noch nicht fertig. Jetzt hast du einen Brief gekriegt. Und einen zweiten und einen dritten. Da gibt es ja, wenn man genau liest, erst und zweiter gibt es ja mehrere, gell? Das heißt, ich habe einen Brief gekriegt. Das ist ein Thema. Die haben ja nicht alle das ganze Neue Testament schon fertig gehabt. Auch Alttestamentgläubige nicht. Das heißt, man darf nicht einen Fehler machen. Immer alles kreuz und quer und alles durcheinander würfeln. Man liest die Bibel und beantwortet. Mir ist so gegangen, ich habe ganz lange mit dem Zeugen Jehova gelesen. Wir haben eine Stelle gelesen, dann hat mir er seine Meinung zu dieser Stelle gesagt. Und die Stelle hat er mir begründet mit 5 anderen Bibelstellen. Das klingt unheimlich geistlich. Dann sage ich, okay, nehmen wir eine von den anderen 5. Schauen wir uns die anderen 5 im Kontext an, sage ich zu ihm. Dann erklärt er mir wieder eine Bibelstelle von den anderen 5, was er glaubt, dass das heißt, und nimmt wieder andere 5 Bibelstellen. Du wirst schwindelig, du drehst dich im Kreis. Weil nämlich die nehmen die Bibel her für ihre eigenen Zwecke. Ich habe eine Meinung und leider sind wir Christen auch oft so. Und begründen unsere Meinung mit 5 Klassen Bibelstellen. Aus dem Kontext gerissen. Aber ich habe ein Buch und ein Buch hat einen Kontext. Das merkt man im Korintherbrief hoffentlich, sonst habe ich schlecht gepredigt. Ein Buch hat ein Thema. Ein Buch ist eine Symphonie. Ein Buch hat, wie der Martin sagt, einen roten Faden. Und geistlich, fleischlich heißt unter Umständen, wo was anders. Oder Fleisch ist im Römerbrief was Negatives. Kann aber durchweg sein, dass in einem anderen Brief einfach nur Fleisch der Körper gemeint ist. Einfältig ist im Alten Testament dumm, Tor, einfältig. Im Neuen Testament seid einfältig wie die Tauben. Wenn ich das alles zusammenmische, das geht ja hinten und vorne nicht, das passt ja nie. Das heißt, ich habe ein Buch, und das ist ziemlich befreiend, finde ich. Ich sage, ich habe ein Buch, das liegt da vor mir, gell? Das ist der erste Korintherbrief. Ein Buch. Das habe ich gelernt von Anfang an. Nimm ein Buch, Franz, und das Buch liest du von vorn bis hinten. Das ist einmal das, die Grundlage eines Bibelstudiums. Und du wirst merken, dass jedes Buch hat ein Thema. Und darf ich zu euren Herzen sprechen? Meine Frau und ich, wir haben Ehekrisen durchlebt. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch prädestiniert, andere zu verstehen, wenn man das manchmal nicht so gerne hätte, so Krisen zu durchleben. Weil ich habe als Gläubiger wirklich so gesagt, ich kann nicht mehr, hör auf. Und dann haben wir uns neu zusammengerauft. Dann kann man andere in solchen Situationen verstehen. Und wir haben viele Bücher, Kurse. Und es gibt so viel Gutes, man verstehe mich wieder nicht falsch. Ich schätze alle Ehekurse. Aber wir haben uns dann gedacht, jetzt haben wir das Hohelied studiert. Gott gibt ein Buch, wo eine Beziehung, das ist ein Buch, das, da geht es nur um Beziehung. Und wenn man das mal studiert, merkt man, da ist alles, was du für die Ehe brauchst. Von der Hochzeitszeremonie bis Streit, bis Konfliktbewältigung, bis Kommunikation, bis Sex. Es ist alles drin. Und Franz, was bist du für ein Trottel? Du nimmst irgendwelche Bücher und das eine Buch, was Gott gegeben hat, hast du nicht einmal studiert. Das kann es doch nicht sein. Das war jetzt ein Selbstbekenntnis, keine Anschuldigung an euch, gell? Und so geht es uns mit mehreren Büchern. Da gibt es ein Buch, 5. Mose. Das Thema Erziehung ist sonnenklar. Weil da liest man das und der ist zu hart. Und mit, was gibt es Wichtigeres wie die Kinder? Jetzt habe ich ein ganzes Buch, wo Gott über Erziehung redet. Und so weiter. Jedes Buch hat ein Thema. Ist das nicht irgendwie klasse, wenn man im Korintherbrief lernt, was ist in Gottes Augen geistlich? Was ist geistlich? Wenn man das nicht von Gott niedergeschrieben hat, könnte man glauben, geistlich ist, jeden Tag 3 Stunden Bibel lesen, 2,5 Stunden Halleluja singen und 2 Stunden Missionseinsatz, Traktate verteilen. Man könnte sich gleich mal irgendwo verirren. Ich habe weder was gegen Bibel lesen, noch gegen Halleluja singen, noch gegen Traktate verteilen. Aber das ist mit Gottes Augen nicht, das hat mit geistlich und fleischlich nichts zu tun. Ich merke, aha, fleischlich ist streiten, neidig sein, Christus aus dem Zentrum verlieren. Gott definiert die Dinge für mich. Wie heilsam ist das eigentlich, dass sich nicht eine Gruppe irgendwo verliert? Was ist geistlich, was ist fleischlich? Gell? Also ich habe ein Buch, das mir ganz klar ein Thema zeigt. Das will ich damit sagen. Also insofern möchte ich euch das ans Herz legen. Es ist ein Buch, es ist ein Thema, und wenn das so ist, dann gibt es nichts Besseres. Also du nimmst das Buch, du hast alle Überschriften weg, weil Überschriften sind nicht vom Heiligen Geist, und du kannst gleich einmal feststellen, dass die nicht vom Heiligen Geist sind, weil du nimmst 10 verschiedene Bibelübersetzungen, jeder hat eine andere Überschrift drauf. Also kann es eh schon nicht sein. Das heißt, bitte selber denken. Ist erlaubt und erwünscht. Das heißt, ich tue die Überschriften weg. Der Vorteil, wenn ich es aufklebe, ich habe alles auf einen Blick vor mir. Also ich bin halt ein Fan. Übrigens, ich möchte jetzt dazu sagen, ist, von dem, was ich jetzt da sage, ist viel, was du sagst, das passt für mich nicht, ist überhaupt kein Problem. Meine Frau praktiziert das nicht so. Vielleicht ist was dabei, wo du sagst, das übernehme ich, das passt für mich, das ist ein Input, ein Anstoß, und das andere, das macht halt der Franz so. Ist doch völlig egal. Also einfach so möchte ich gern die Einheit sehen. Weil Schluss nicht, dass jeder glaubt, der muss es unbedingt genauso machen, aber ich denke einfach Inputs. Gedankenanregungen. Mir gefällt es insofern, weil ich dann die Überschriften weg habe und ich kann da reinkratzeln. Ich habe dann Farben, da merke ich schon mal, aha, überall wo Geist vorkommt, ist gelb, habe ich schon mal einen Überblick. Häufige Wörter beobachten. Schau, gestern haben wir über das diskutiert, der Epps und ich, keinen Umgang zu haben. Was heißt denn das Wort genau, was heißt der Kontext, wo kommt das Wort überall vor, das haben wir alles da niedergeschrieben, das haben wir gleich, gell? Also das ist der Vorteil, zu sehen, wo kommt das überall vor, in diesem Buch. Wie kann ich das anwenden, wie kann ich das anschauen? Gut, Wörter beobachten. Wie gesagt, wenn ich das, lest es am Anfang, einfach mal lesen, in verschiedenen Übersetzungen, ist extrem gut. Sonst ist man so eingeschossen auf den Wortlaut, man hört schon nicht mehr, weil es so vertraut ist. Ich lese eine andere Bibelübersetzung, von mir reißt es mir, das habe ich noch nie gelesen, das ist mir jetzt auch gegangen. Eine neue Bibelübersetzung, lese ich eine neue Übersetzung, so. Das muss ich nachschauen. Das habe ich noch nie gelesen. Ich lese schon seit 1991. Aber das ist aber gut, weil es dich herausfordert ein bisschen. Sag ich, was ist da? Wie sieht der das? Okay. Der Vorteil von 10x, 20x, 30x lesen ist der, dass du völlig vertraut wirst. Und auf einmal merkst du, hoppala, jetzt geht es um Götzendienst. Vorher ist es nie um Götzendienst gegangen, nachher auch nicht. Die fallen auf einmal Themenblöcke auf. Am Schluss, ihr werdet sehen, morgen geht es um Tod und Auferstehung. Ist vorher irgendwann um Tod und Auferstehung gegangen? Nein, nie. Wir werden dann auf einmal ganz klare Blöcke bewusst durch das immer wieder lesen. Gell? Wir werden die Dinge bewusst, wie beim Horchen im CD-Player, ich weiß schon, was kommt. Ah ja, das ist jetzt die andere Musik, die nächste, das nächste Kapitel. Also das ist also einfach ein Tipp. Dann Schlüsselwörter heraussuchen, welche Wörter kommen oft vor. Einfach nur Empfehlungen. Nehmt es mit, versucht es einbauen, tat es eh schon, lasst es weg. Bitte einfach so zu sehen. Ist jetzt kein Lehrvortrag. Bible-Workshop, habt ihr sowas? Oder irgendwas anders clever, irgendwas. Oder Martin fragen, wir kommen zu einem Griechischen. Manchmal, ich brauche nicht Griechisch kennen. Und es muss nicht jeder hochdialogisch gescheit daherreden. Aber manchmal ist wichtig, beim Wort zu wissen, was heißt das Griechisch. Oder Martin, du hast erwähnt, Kommentar, da schaue ich mal nach, wenn ich mal nicht weiß oder ich mir zuerst die eigene Meinung gemacht habe, dann schaue ich mal nach. Ist klasse. Ein Lexikon, das ist ein Bible-Workshop von Charlie Troyer gemacht. Könnte sein, dass man das sogar gratis zur Verfügung stellen darf, dass ich die persönliche Erlaubnis habe. Ich weiß aber gar nicht, ob ich es mit habe am Stick. Aber wie auch immer, da gibt es Programme. Das heißt, ich kann einfach ein Wort anklicken. Ich lese, das nächste ist ganz klasse. Ich schaue, Unterscheidung Geister, Arten von Sprachen, verschiedene Bibelübersetzungen gleich nebeneinander. Das ist unheimlich vorteilhaft. Wie übersetzt der denn wer? Also, Zungen reden, Sprache reden. Schauen wir das Wort sofort an, klickt das Wort an, unten geht die griechische Erklärung auf. Also ist extrem hilfreich. Für einen wirklichen Bibelstudenten, der eine Gemeinde im Wort irgendwie belehren soll, würde ich sagen, ist ein Muss, dass ich da mal ein bisschen irgendwo zumindest mal nachschauen kann. Nicht, dass ich Griechisch kann, das muss ich nicht. Das hat mich total befreit. Apostelgeschichte. Ich habe auch lange gedacht, muss ich jetzt auf ein Seminar gehen. Ich bin nicht gegen Lernen, auch gegen keine theologische Ausbildung, finde ich alles gut, aber ein Muss ist es nicht. Das hat mich so befreit, die ersten Apostel, sie waren Fischer, einfache Leute, Handwerker. Und was war das Zentrum? Aber sie haben gemerkt, die waren mit Jesus unterwegs. Das war das Kennzeichen. Gell? Aber ich bin weder gegen Bildung, noch, man soll sich weiterbilden. Aber das Wesentliche ist nicht, dass ich Griechisch kann. Gut, das nächste, ein Lexikon. Ich habe Martin gefragt, was ist das Buch, was du empfehlen würdest? Hat ein bisschen herumgedruckt, aber dann hat das Lexikon gesagt. Finde ich auch, ich habe nie die Bibel gelesen, bekehre mich aus dem Katholizismus, nur am Papier, war nie Katholik, ich bin ein Atheist im Herzen, lese das erste Mal die Bibel, ich brauche irgendwie ein Lexikon, eine Erklärung. Habe ich da auch dabei, bei dem Workshop. Sonst kaufen wir es. Rienecker Bibellexikon oder irgendwas. Ich lese erst einmal 1. Korinther 16, verflucht sei, wer dieses und jenes tut. Und dann steht Maranatha, keine Ahnung, tut mir leid. Ist das Nächste. Beim Bibelstudieren habe ich einfach den Mut zu sagen, ich weiß es nicht. Ich finde nichts schwieriger, als wir Christen, die immer alles wissen. Wenn du beim Bibelstudium vorwärts kommen möchtest, musst du sagen, ich weiß gar nichts. Und darum, das ist ganz klasse, weil mein Bibelstudium besteht dann beim ersten Mal lesen, sind da 100 Fragezeichen. Ich mache mit Bleistift. Und das Ziel ist, dass die Fragezeichen immer weniger werden. Also hab den Mut, Fragen zu stellen. Warum steht das jetzt da? Das verstehe ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, das habe ich bis jetzt ganz anders gesehen. Warum? Einfach den Mut zu haben, nicht, ich bin der King, ich weiß alles, ich habe eine falsche Antwort, das ist furchtbar. Antwort haben, Bruder, sehr begabt, der Bruder hat gesagt, das hat mir gut gefallen. Das erste Mal, voller Eifer, er ist konfrontiert worden mit der Maria und er hat nicht sagen können, was mit der Maria auf sich hat. Keine Bibelstelle, nichts gefunden. Aber wenn du das zweite Mal, das dritte Mal wieder in die Situation kommst, dann wäre es gut, wenn du eine Antwort hast. Das heißt, ich weiß es nicht. Was tue ich? Setze mich daheim hin, suche mir die Stühle aus. Maria war eine wundervolle Frau, sagt Herr Jesus, mein Erlöser, mein Erretter. Das heißt, sie war Sünderin. Sie hat das Wort im Herzen bewahrt. Nehme ich mal die paar Stühle aus den Evangelien aus und dann habe ich es. Also, es ist nicht peinlich, wenn ich etwas nicht weiß. Es ist nicht peinlich, gar nicht. Aber wenn ich eine gleiche Frage nach 10 Jahren immer noch nicht weiß, das ist peinlich. Echt? Wirklich? Babychrist, Milchflascherl, immer das Gleiche. Ich versuche beim Bibelstudium möglichst alles aus dem Text zu beantworten. Wer ist der Empfänger? Er steht eh da. Gell, manchmal auch beim fünften Buch Mose streiten sie, ob das der Mose war. Dabei steht im Buch, dass er das alles niedergeschrieben hat, hinten in die Kapitel. Steht ganz klar da, dass er das niedergeschrieben hat. Also ich brauche gar nicht immer die gescheiten Ausleger, sondern ich brauche nur selber die Bibel lesen. Da auch, Kapitel 16 sagt mir, dass er sich, ich bleibe nur in Ephesus, bis dann und dann und dann komme ich zu euch. Das ist die Annahme, dass er aus Ephesus schreibt, ich brauche da nicht 10 Ausleger, weil ich habe das selber eh gelesen. Erst Ausleger und Kommentare in späterer Hinsicht hinzufügen, warum? Darf ich das fragen? Was ist die Gefahr, wenn ich gleich vorne, bevor ich eine eigene Meinung habe, einen Kommentar lese? Und ich nehme das ernst. Genau, übernehmen einfach. Das Problem ist ja nicht, dass ich ihn übernehme, vielleicht ist er ja gut. Das Problem ist, dass ich in meinem Denken völlig in eine Richtung schon geprägt bin. Das heißt, ich kann es gar nicht mehr anders lesen. So habe ich es gelernt, so habe ich es immer gesehen. Einmal neu zu überdenken ist gar nicht mehr möglich, weil da sind schon Spuren gelegt. Wie schön ist es irgendwie, sie frei machen und sagen, ich möchte die Dinge anschauen, wie es mein Gott möchte. Nicht, wie es Gemeinde X macht und der macht und der macht. Ich möchte immer alles prüfen und das Gute behalten. Also von dem her, zuerst eigene Meinung bilden und dann überprüfen. Dann kann ich immer nur sagen, ja genau, das bestätigt mich total. Oder sage, genau, das muss ich jetzt nochmal überdenken, weil das ist ein gutes Argument, was der hat. Aber bitte zuerst selber denken. Das finde ich das nächste ziemlich Wichtige. Das Umfeld betrachten. Schau, wenn es um einen Korintherbrief geht, schau, wo war der in Korinth, was war da? Apostelgeschichte lesen. Das heißt, die Zusammenhänge kulturell. Erst dann in weiterer Hinsicht Lexika fragen. Die Lexika, die Ausleger geben wir dann, sagen, okay, das war ein wichtiges Handelszentrum, es war Hafenstadt, es waren 2/3 Sklaven, es war Pensionssitz der römischen Offiziere. Dann kriege ich rund das Bild. Das kann ich dann gleich einmal dazu lesen. Aber nicht die Auslegung. Wisst ihr, was ich meine? Also Information, Kultur, Umfeld, das hilft mir mal gleich. Kriege ich rund das Bild. Für den Bibelstudenten einfach alle Fragen. Warum, wieso, wer, wann, alle W-Fragen. Einfach alle Fragen stellen. Gut, was ich ganz wichtig finde, das war Maranatha, ja, Lexikon verwenden. Was ich ganz wichtig finde, ich merke dann durch die Schlüsselwörter, durch das oft Lesen, durch Dinge zu klären, weil ich es nicht verstanden habe, einfach vom Wort her, auf einmal fallen mir Themen auf. Dann denke ich mir, um was geht es im Korintherbrief? Dann merke ich Beobachtungen, mir kommt vor, aha, es fängt mit Autorität an, es hört mit Autorität auf. Es geht mit Götzendienst an, es hört mit Götzendienst auf. Ihr merkt es morgen genau, es geht mit Auferstehung los. Er erklärt dann die Auferstehung, wie das Ganze geht. Ja, wie soll das gehen, mit was für einem Leib? Dann erklärt er diese zwei, drei Fragen und hört wieder mit das Kommen des Auferstandenen auf. Und ich habe einen Verdacht, mir kommt vor, das ist so, gell? Dann gehe ich dem Verdacht nach. Und das, was so ganz besonders nur da im Korintherbrief ist, man nennt das beim Bibelstudium immer Sondergut, was nur in einem Buch vorkommt, ist Sondergut. Und das Sondergut gibt immer hundertprozentig Aufschluss über das, was Sache ist. Wir haben jetzt ein Jahr in Halle Lukas studiert. Und die Ausleger sagen, ihr kennt das, brauche ich euch nicht geistreich erzählen, Herr Jesus als Mensch beschrieben. Und das erhärtet der Verdacht. Die Geburtsgeschichte, Maria, in Windeln gewickelt, das ist nur da als Mensch. Geschlechtsregister, Lukas über Adam, in Matthäus über den König, die Königslinie. Alles sagt Mensch, Mensch, der Mensch Jesus, sein Aufwachsen als 12-Jähriger im Tempel. Wo habe ich das? Nirgends. Gell? Seine Gefühle, sein Innenleben. Er weinte nur in Lukas, er weint sonst nirgends. Sein Innenleben, er hatte gute Gewohnheiten, Gebetsleben. Ging dem Gewohnheits nach am Ölberg, steht nur in Lukas. Das ist Sondergut, was nur in Lukas steht. Und Sondergut sagt mir das Thema, der Jesus als Mensch. Und da auch. Die Dinge, die, um was geht, die Wörter, das, was da besonders vorkommt, sagt mir die Thematik. Im Hohelied war das so. Ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Er beschreibt die alle Freuden der Liebe und führt dann die Sula mit seiner Geliebte ins Weinhaus. Der ganze Abschnitt geht um Freude und dann führt er ins Weinhaus. Der zweite Abschnitt geht immer um Sehnsüchte. Er hat Sehnsüchte nach ihr, er überwindet Berge, Hügel, sie hat Sehnsüchte nach ihm. Und es endet, er führt sie in das Haus der Mutter, in die Heimat, dort, wo die Sehnsüchte gestillt werden. Dann sind sie draußen im Garten, es geht um die Früchte der Liebe, im Weingarten, im Areal. Und dann geht es um die reife Liebe. Wo bin ich geografisch? In der Wüste. Der Ort, wo sie das Hohelied abspielt, gibt das Thema vor. Aber das merke ich nur, indem ich es oft lese, indem ich studiere, indem ich nachdenke. Also was will ich sagen? Schauen, was ist ganz Besonderes in diesem Buch? Sondergut. Matthäus, haben wir ein Jahr studiert, das ist das Buch der großen Reden. Ihr kennt es, die Bergpredigt. Vorher der Text, die Beschaffenheit des Jüngers, und dann sagt er, wie ist ein Jünger? Bergpredigt. Wie lebt der Jünger im Reich Gottes? Die Königsrede. Die Vollmacht des Königs. Dann eine Rede, er schickt es mit Vollmacht aus. Der Werdegang des Reiches aus dem Text, bei den Erzählungen. Dann merke ich die Himmelsreichgleichnisse, wie es das Reich entwickelt. Ich denke, ich muss dem jetzt einfach nachgehen. Ich habe da eine Vermutung, dass irgendwie der Text und die Rede immer zusammenpasst. Siehe da, es ist so. Ich habe immer einen Text und es schließt. Wir haben es dann bei einer Freizeit vorweg, die waren so fleißig und haben es gelesen und haben gesagt, Franz, ich kann das alles voll nachvollziehen, aber die letzte Rede fehlt. Das hast du jetzt einfach aufgesetzt. Das ist einfach eingelegt, nicht ausgelegt. Dann sage ich, wirklich? Das hört doch so auf. Geht hin, machet alle Nationen zu Jüngern und lehrt sie. Es ist doch eine Rede. Es ist zwar nicht so lang wie die anderen, aber es ist eine ganz klare Rede. Das sind die letzten Worte des großen Mannes. Gell? Ah ja, genau, das passt ja wie ein ganzes Puzzle. Also, ich möchte euch jetzt einfach ein bisschen motivieren. Sondergut. Was möchte ich euch noch mitgeben? Manchmal muss man sowas tun. Nicht den ganzen Text, da wirst du nie fertig. Aber manchmal ist ein Paulus-Satz so kompliziert, dass du beim ersten Mal lesen, bei einem Kolosser-Satz denkst, ich werde schwindelig. Da auch. Und wenn er sagt denn und darum und denn, das sind ja das Argumente, Begründungen. Denken ist doch erlaubt, oder? Dann muss ich mal so eine Struktur einfach das in Deutsch einrutschen, ausrutschen, da brauche ich nur ein Word-Programm. Ganz am Anfang, früher habe ich es mir aufgeschrieben. Das ist halt praktisch im Wordprogramm, weil da mache ich Klick, sage ich doch geirrt, gehört, da geht die Argumentation weiter. Da spart mir so einen Haufen Arbeit. Sonst muss ich alles umschreiben. Gell? Aber einfach mal so eine Struktur. Das ist, manche sagen, so habe ich mein Leben noch nie gesehen. Andere sind mit dem völlig vertraut. Was will ich sagen? Du musst das auch, kannst das auch ohne Struktur machen. Was ist sein Argument? Was ist seine Begründung? Versuchen, Dinge nachzudenken. Und jetzt, wenn, das finde ich eines der wichtigsten Sachen, wenn ich denke, ich verstehe das, dann versuche ich das mit eigener Wortwahl zu formulieren. Ob das da oben stimmt oder nicht, und ihr bessert mir das aus, bin ich gar nicht beleidigt. Wenn ihr eine bessere Überschrift habt, das ist nicht das Ziel. Meine Einteilung ist nicht das Ziel, sondern den Text zu verstehen ist mein Ziel. Aber wenn ich was selber mit eigenen Worten wiedergeben muss, dann sehe ich sehr schnell, ob ich es verstanden habe oder nicht. Gell, wenn einer im Unterricht der Schüler dem anderen Schüler was erklären kann, dann hat er es gecheckt. Solange er es nicht erklären kann, hat er selber nicht checkt. Also insofern zwinge ich mich selber, Dinge niederzuschreiben. Was heißt das kurz und kompakt? Dann überlege ich und sage, nein, das heißt es nicht, weil da fällt ja das und das und das, der Aspekt kommt ja gar nicht vor. Also ich zwinge mich selber, schreib nieder, was du meinst. Aber um das geht es gar nicht. Die Einteilung, wenn es eine Hilfe ist, nehmt es, sonst verbessert es es. Es geht nie um, wisst ihr, es ist kein Selbstzweck. Es geht darum, die Dinge besser zu verstehen. Aber einfach das Prinzip, ich versuche etwas mit eigenen Worten zu erklären. Und das geht's. Gut. Und vielleicht, also der Benedikt Peters war mir da eine große Hilfe. Er hat gesagt, wenn man etwas nicht regelmäßig tut, tut man es eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es eine Lebensgewohnheit wird. Also ich versuche, jetzt haben wir ein Jahr lang Lukas gehabt, einfach in diesem Lukas zu leben. Das mache ich mit der Gemeinde, im Bibelstudium. Ich denke nach, ich preise den Herrn, Wahnsinn, dass man was zeigt. Herr, das verstehe ich gar nicht. Einfach das irgendwie so als Leben mitzunehmen. Ich verstehe das auch so, der in seinem Wort nachsinnt Tag und Nacht. Das ist ja nicht einer, der ständig irgendwelche Bibelprojekte hat. Da wirst du narrisch. Das Buch und da studieren und da einen Kurs. Nein, er meint, ich habe das Wort Gottes bei mir, ich nehme es mit, ich sinne nach, ich denke nach, ich preise den Herrn darüber. Also ich einfach so das Leben mitnehmen. Und vielleicht ganz autobiografisch, mir ist es gegangen, habe mich bekehrt, ich war ja einfach ein Gastgeber. Ich hoffe, ich bin es immer noch im gesunden Sinn. Und ich war recht schnell mal, junge Menschen haben sie bekehrt, Jugendarbeit ist entstanden, Schüler haben sie bekehrt. In der Gemeinde bin ich recht schnell in die Gemeindeverantwortung mit einer gekommen. Dann habe ich, unsere Kinder waren alle klein, also 5 Kinder innerhalb von 4 Jahren. Also die erste ist auf die Welt gekommen, da war da 7 und 5 Jahre. in die Arbeit gehe und mir war es recht mal schnell mal zu viel. Sage ich immer, Teenie-Stunden vorbereiten, ich soll eine Predigt vorbereiten. Jetzt haben wir eine schwierige Frage im Ältesten-Team, sollen wir besprechen. Wir dann uns als Älteste weiterbilden, machen einen Kurs. Ich bin zum Gastprediger eingeladen, habe ein neues Projekt. Bibelstudienprojekt, da, ihr könnt mir, kann mir die Kugel geben. Wirklich. Ich persönlich, ist jetzt nur, so wie es ich gelöst habe, ich habe gesagt, ich reduziere alles auf eines. Ich lese nur mal die Bibel, von vorn bis hinten. Das mache ich möglichst einmal im Jahr, darf auch zweimal im Jahr sein. Ihr könnt es auch gerne dreimal im Jahr lesen. Ist wurscht. Aber einfach nur Bibel lesen. Nur Bibel lesen. Wir haben das damals so gehandhabt, dass die Kinder mitgelesen haben. Die haben schon in der Volksschulzeit, wo das Lesen angefangen, haben sie dann die ganze Bibel mitgelesen. Ich finde das verkehrt, das ist meine persönliche Meinung. Meine, darf es gerne andere haben. Die Kinder, Jesus, Petrus geht am Wasser und der Fischzug. Und dieses Gleichnis. Die Kinder sagen immer so, das habe ich schon gehört. Ich glaube, die Kinder sollen mir vermitteln, du hast gar nichts verstanden. Da gibt es ein Universum, die Bibel, die ist so riesengroß. Da gibt es so viel zum Entdecken. Da gibt es Ideen, Sachen, Geschichten, die hast du nicht einmal gelesen. Wie dämlich ist es, wenn die Kinder das Gefühl haben, Wort Gottes, das ist ja Wand, das kenne ich schon. Also ich habe mich nicht gescheut, meine Kinder zu prägen von vorn bis hinten. Die dürfen das lesen. Und ich finde das auch recht wichtig. Ich glaube, dass der Martin das mit mir teilt, soweit ich ihn gestern verstanden habe im Gespräch. Man hat sonst so seine Steckenpferde. Man nimmt immer nur seine Lieblingsthemen aus. Der eine predigt immer nur über Wärme. Der andere sagt immer Jüngerschaft, 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 Jüngerschaft. Es stimmt ja alles. Aber wie beim Essen. Nur Schweinsbraten wird schlecht. Ab heute isst man nur mehr Karotten. Karotten sind gesund. Aber nur Karotten essen. Ich glaube, irgendwann ist das gesundheitsschädigend. Echt. Okay. Was irgendwie ausmacht, das ist die Vielfalt des Ganzen. Ja? Jetzt habe ich ein Ehebuch. Ich muss mich da irgendwie vorwärts kommen. Nicht nur gehen wir. Ich muss auf meine Frau Rücksicht nehmen. Ich habe Kinder. Ich habe Evangelisation. Das Gesamtpaket muss stimmen. Sonst ist es nicht echt, sonst macht es mich kaputt. Und so auch vom Bibellesen. Alles hat Platz. Grasen wir doch die Bücher einander der Reihe nach ab, ist doch irgendwie wunderbar. Was passt zur Gemeinde und dann geht's dahin. Und verstehen noch nicht, lassen wir stehen, finde ich cool. Gehen wir weiter, irgendwann verstehen wir es vielleicht. Also so ganze Themen nehmen und studieren. Also ich habe es reduziert auf Lesen und ein einziges Buch, das ist das, was in der Gemeinde gemacht wird, das studiere ich gründlich. Von vorn bis hinten und viele Stunden und Tage und Wochen und Monate und dann lese ich Ausleger und dann mache ich, wende ich diesem Leben an. Kennt ihr das hier? Esra 7,10. Er hat sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz der Welt zu erforschen. Wie geht es weiter? Keine Ahnung. Zu tun. Hey, habt ihr mich gehört? Das Gesetz der Welt zu erforschen, zu tun und erst dann kommt zu lernen. Also wenn ich Dinge euch erzähle, die ich selber nicht tue, das ist verwerflich eigentlich. Ich finde es schön, wie der das macht. Das Gesetz der Welt zu erforschen, im Leben zu tun, da muss ich der Zeit voraus sein. Das muss mich prägen langfristig. Ich kann mich nicht auf die Predigt vorbereiten und was Neues an Erkenntnis predigen und selber keinen Dau davon. Er sei Herz darauf gerichtet, das Gesetz der Welt zu erforschen, zu tun und dann zu lehren. Das muss irgendwie was sein, was mich grundsätzlich prägt. Also ganz ehrlich war es nicht, also drei Bausteine habe ich, aber es geht alles auf eins. Einfach nur lesen, ein Buch studieren von vorn bis hinten, das sollte mich prägen. Und wenn du ein Buch studiert hast, ein Jahr lang in der Gemeinde und du hast gefragt und studiert und den Bruder gefragt, die Praxis ist nicht zu kurz gekommen, du hast nicht einen Wasserkopf gekriegt, dann wirst du das Buch nie mehr wieder vergessen. Den Korintherbrief werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Und ihr könnt mir nur zu was einladen, was ich studiert habe. Wenn mir wer einladen und sagt, ich soll was Neues machen, muss ich sagen, ich kann es nicht, weil ich es nicht weiß. Tut mir leid. Ich kann euch das und das und das anbieten, es wird immer mehr. Und da könnt ihr euch was aussuchen. Aber ich habe nicht die Zeit, die Energie, wieder was Neues. Ich möchte Sachen grundsätzlich gut und tiefgehend machen. Jetzt verwende ich mal dieses Wort da, oder? Tiefgehend. Ich glaube, dass wir oft in unserer Zeit, niemand möge mich jetzt persönlich falsch verstehen, zu oberflächlich sind. Wir haben Fast Food. Wir gehen zum McDonald's und wir haben geistlich auch Fast Food. Wir haben eine Bibelstunde, holen schnell aus dem Kommentar und geht dahin. Wir brauchen schon ein tiefgründiges Studium, aber nicht ohne Lehre. Das muss zusammenpassen. Gut, Und die wichtigsten Schlüsselverse, das ist meine dritte, die lerne ich auswendig. Weil, ich kann es euch nur ans Herz legen, ich habe mich bekehrt und ich habe entschieden, ich werde das Wort Gottes am Herzen tragen. Der Vorteil, wenn du Sachen in dir drinnen hast, du bist in einer Situation, evangelistisch, versuchungsmäßig, in der Ehe, mit den Kindern. Und dann kommt in der Situation das Wort Gottes aus dir heraus, weil du nämlich auswendig kannst. Wenn du das nicht tust, dann musst du sagen, das habe ich mal irgendwo gelesen. Ruf von Martin an. Der weiß das vielleicht. Gell? Ich meine, das ist auch klasse, das ist schon erlaubt, das ist schon gut, das finde ich schon gut. Wir fragen auch öfter Geschwister, das finde ich gut. Aber viel schöner ist, wenn die Dinge aus mir aussprudeln. Jetzt habe ich entschieden, ich gehe jeden Tag am Berg, als Lehrer sitzt man herum. Jetzt gehe ich jeden Tag am Berg und das habe ich dann bis zum Umzug in unseres Haus, also doch fast 20 Jahre, fünfmal in der Woche am Berg auf, das ist eine körperliche Ertüchtigung, zum Nachdenken lesen, Bibelverse lernen und wieder runter. Ich sage das jetzt nicht, ich sage, ja, ich kann jetzt 700 oder kannst du schon 1000 oder wie viel kannst du auswendig? Nein, um das geht es wiederum nicht, um irgendwie eine intellektuelle Befriedigung oder Meisterschaft zu machen, sondern dass Dinge auf meinem Herzen liegen und so mein Leben grundlegend prägen. Also ich kann in meinem Leben behaupten, ich kann nichts Besseres, als dass ich das entschieden habe, ich möchte Bibelverse auswendig lernen. Jetzt tue ich es nicht mehr beim Berg, weil jetzt habe ich keinen Berg mehr, jetzt gehe ich mit dem Hund immer joggen. Jetzt tue ich es nach dem Mittagessen oder am Nachmittag beim Kaffee eine halbe Stunde. Und der andere sagt, das ist mir auch noch viel zu viel, Franz, eine Stunde jeden Tag, das habe ich nicht, verstehe ich völlig. Eine halbe Stunde habe ich auch nicht. Nimm 5 Minuten. Wenn du jeden Tag, 5 in der Woche, 5 Minuten Bibelverse lernst, weißt du, was das heißt in 10 Jahren? Ihr müsst es auch nicht lernen. Es ist einfach nur, ich möchte keinen erdrücken, ich möchte euch nur Ideen geben. Für mich war es der größte Segen. Und ich höre auf mit, ihr habt das Buch da drinnen stehen, Ralf Schales, Kurswechsel, das Leben beginnt. Und mit dem Text höre ich auf. Er hat einfach einem jungen Christen vorgeschlagen, rechne ein wenig und lies bitte einmal im Jahr die Bibel. Wie gesagt, man kann es auch in 2 Jahren oder man kann es auch die Bibel 2 oder 3 Mal in einem Jahr lesen. Aber der Ralf Schales hat das so dann mit den Menschen, hat sie konfrontiert, gesagt, wie alt bist du? Aha, 20 Jahre. Das heißt, wenn du die Bibel einmal im Jahr liest, dann hast du das mit 25 Jahren 5-mal gelesen. Der erste hat gesagt, das ist mir viel zu steil. Ich lese die Bibel einmal in 5 Jahren. Darauf antworte ich, ja, das ist gar nicht übel, die Bibel in 5 Jahren einmal durchzulesen. Aber lass uns mal ein wenig rechnen. Angenommen, du bist 20 Jahre alt und gerade Gott begegnet. Wenn du für die ganze Bibel 5 Jahre brauchst, dann heißt das, dass du es im Alter von 25 Jahren einmal gelesen hast. Aber nur einmal. Das ist schon ganz gut, aber denk mal nach. Also mir geht es nicht um das, dass ich die Quantität. Ich hoffe, dass ihr das Zentrum versteht. Im Alter von 25 Jahren bist du ein Mensch, der mit voll entwickelten Fähigkeiten auf dem Höhepunkt seiner Kraft steht. Du sollst an der Spitze der neuen Generation stehen, du sollst ein Mensch sein, der die Dinge durchschaut, die richtige Antwort geben kann und das Wahre vom Irrtum unterscheiden kann. Und du solltest die Jugendlichen leiten können, die um dich herum aufwachsen. Doch, du hast die Bibel nur einmal gelesen. Du bist kaum ein Anfänger in den Dingen Gottes. Du bist noch in Gottes Kindergarten. Im Alter von 30 Jahren hast du vielleicht 2 oder 3 Kinder. Das Älteste hat schon angefangen, dir eine Menge Fragen zu stellen und einigen Kummer zu bereiten. Dein Heim wird durchflutet mit Problemen von der Schule, von der Straße, alles wird nach Hause gebracht. In deiner Gemeinde werden junge Menschen sein, die jemanden brauchen, der ihre Probleme versteht und ihrem Rebellionsgeist und ihren Fragen mit göttlicher Weisheit begegnen kann. Aber du hast die Bibel erst 2-mal gelesen, du befindest dich noch in Gottes Grundschule. Du bist kaum aus dem Kindergarten heraus und doch stehst du mit 30 Jahren auf dem Gipfel deiner Lebenskraft und bist zweifelsohne an die Reife gelangt, außer in den Dingen, die Gott betreffen. Im Alter von 40 Jahren erwartet man von dir, dass du die ganze Bürde der Welt auf deinen Schultern trägst. Auch die deiner Familie, die deiner Gemeinde mit den Problemen. Dies ist das Alter, in welchem man sein Meisterstück vollenden sollte. Aber du hast die Bibel nur 4-mal gelesen, du bist geistlich gesehen ein Heranwachsender. Vielleicht sogar etwas zurückgeblieben, weil du so langsam gelesen hast. Ganz schön frech, gell? der Ralf Schalles. Du bist immer noch kärglich ausgerüstet, du hast keine wirkliche befriedigende Antworten auf beängstigende Probleme der neuen Generation, die jetzt zur Reife gelangt, statt selbst ein Führer der Tausendschaft in der Mehr Christi zu sein, bildest du das Schlusslicht. Im Alter von 60 Jahren hast du die Bibel nur 8-mal gelesen, du wirst im geistlichen Sinne kaum mündig sein, du hast so langsam gelesen, dass jedes Mal, bevor du weitermachst, bereits wieder ein Großteil vergessen hast. Ein 60-Jähriger sollte ein Gemeindeältester, ein weiser Mann, also ich glaube, dass er schon früher sein sollte oder darf, aber spätestens dann, der alle Antworten kennt, ein Mensch also, der einen tiefgründigen Unterricht erteilen kann, den Problemen der 40-Jährigen und auch der jungen Generation mit Weisheit begegnen kann. Es besteht heute, und das teile ich mit dem Ralf Schalles, ein entsetzlicher Mangel an solchen Menschen, weil ihnen in jungen Jahren niemand gesagt hat, dass sie Gott genügend Zeit geben sollen. Stell dir vor, sagt er dann, du liest es einmal im Jahr, mit 30 Jahren hast du es 10-mal gelesen. Du verfügst bereits über eine tiefe Kenntnis der Dinge Gottes. Du bist bereits von seinem ganzen Gedankenreichtum durchdrungen. Du besitzt eine erstaunliche Kraft und bist ein Mann Gottes. Dann im Alter von 40 Jahren hast du die Bibel bereits 20-mal gelesen. Du bist ein weiser Mann. Du hast eine kraftvolle Botschaft für die heranwachsende Generation, für deine Kinder. Bist du eine Quelle der Offenbarung, eine Säule für die Gemeinde. Und wenn du das Alter von 60 Jahren erreicht hast, hast du die Bibel 40-mal durchgelesen. Es geht nicht nur ums Durchlesen, gell? Ich habe es sehr richtig verstanden. Du verkündigst deine unschätzbare, atemberaubende Botschaft für jung und alt. Du hast einen unerschöpflichen Reichtum an Wahrheit weiterzugeben. Anstatt im hohen Alter tragisch vergessen zu werden, sucht man dich von allen Seiten wegen des göttlichen Lichts, das du in grundlegende und aktuelle Fragen bringen kannst. Und er schließt mit meinem Gebet, das mache ich ident mit dem Ralf. O mein Bruder, meine Schwester, ich möchte in dir das Verlangen nach Gott wecken, damit er aus dir einen von ihm geprägten Menschen machen kann und du wirst in Ewigkeit ihm dankbar sein. Das ist der Wunsch. Mir geht es nicht nur um das Lesens willen. Ich bin der letzte ich betone es jetzt nur einmal, Bibelstudium ohne zu leben ist für mich verwerflich. Und ich glaube, das darf sich nicht ausspielen. Bibelstudium und Praxis. Aber für eine gute Praxis brauchen wir ein solides Bibelstudium. Nimm irgendwas mit, bitte. Ich habe versucht, an verschiedenen Orten, Land auf, Land ab, die Menschen zu motivieren, die jungen Menschen zu motivieren, aber die Alten, aber hauptsächlich die Jungen. Und ein Junge war so begeistert, hat gesagt, ich fange an, nächste Woche. Jeden Samstagvormittag Bibelstudium. Sage ich, halt, ich glaube, dass dein Vorhaben falsch ist. Du arbeitest die ganze Woche, am Samstagvormittag möchtest du mal schlafen, du möchtest mal brunchen. Deine Freunde sagen, geh mal am Berg, du musst sagen, nein, ich muss heute Bibelstudium machen. Bau es irgendwo in dein Leben so ein, wo es passt. Für mich passt es, ich mache jeden Tag 1-2 Stunden lesen, studieren, für Predigten Dinge vorzubereiten. Dein Leben schaut anders aus, du hast andere Aufgaben, andere Begabungen, andere. Der John MacArthur studiert jeden Tag 7-8 Stunden, um das geht es doch nicht. Sondern es geht darum, dass du das in dein Leben adäquat einbaust. Du sagst, du hast einen Abend oder du 2 Stunden oder alle 14 Tage einen Abend, das ist doch egal. Aber tu es. Wisst ihr, was ich meine? Baut es irgendwie ein. Und ich glaube, dass für eure Gemeinde, dass das für die Zukunft ganz wichtig ist. Die nächste Generation von Gottes Wort geprägt und durchdrungen. Wir wissen, warum wir Dinge tun und glauben. Von dem wird eure Gemeinde leben in den nächsten 20, 30 Jahren. Danke.